HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Ladies and gentlemen, we must always remember three things. First, Iran. Second, Iran. And third, Iran.
Ich will Veränderung. Ich will, dass wir einen anderen Staat bekommen.
Die Zeit von Bibi ist vorbei. Kriegt das doch endlich in eure Köpfe rein.
Während er jeden Tag über die iranische Bedrohung spricht, müssen wir Selbstständigen mit ein bisschen Kleingeld auskommen.
Ich habe in meinem Alter nicht einmal Geld für Zähne. Und er, Bibi, hat nichts getan, außer alle aufzuhetzen.
Netanyahu, geh heim, rufen sie in kleinen Sprechchören auf dem Rabinplatz. Aber ganz Israel ist das nicht.
Netanyahu ist nicht nur gut für die Juden, er ist gut für Israel, er ist gut für alle.
Wenn wir diesmal nicht gewinnen, ist das das Ende unseres Staates. Dann werden wir keinen jüdischen und demokratischen Staat mehr haben. Das war's dann.
Ich denke, wir stehen am Abgrund. Es ist ein Abgrund zu einem richtigen Kampf um die Identität dieses Landes.
Iran, Iran, Iran. Ich stehe für Sicherheit und warne vor der Bedrohung durch die Atompolitik des Iran, wird der israelische Premier Netanyahu seit 6 Jahren im Amt nicht müde zu beteuern. Auch noch kurz vor der Wahl, obwohl ihm die Fälle davon zu schwimmen scheinen. Denn in den Umfragen punktet das Mitte-Links-Bündnis Zionistische Union seines Herausforderers Isaac Herzog. Aber beide, Netanyahu und Herzog, können ohne Bündnispartner keine Regierung stellen. So viel ist heute, einen Tag vor der vorgezogenen Parlamentswahl in Israel, schon sicher. Das ist die politische Seite der Wahl, die wir heute natürlich auch beleuchten werden. Vor allem aber wollen wir darauf schauen, wie geht es eigentlich denen, die am morgigen Tag entscheiden werden, den Wählern, den rund 8 Millionen Bürgern in Israel. Die Zahlen sprechen von Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung. Die Menschen klagen über prekäre Jobs, steigende Mieten und horrende Lebenshaltungskosten. Gelobte Sackgasse. Hat Israel eine Wahl? Fragen wir heute. Und apropos Sackgasse, war da nicht mal die Rede von einem Friedensprozess? Will davon eigentlich noch irgendjemand etwas hören, geschweige denn jemand davon reden im Wahlkampf? Dazu später. Erst einmal beginnen wir mit der leider auch nur vermeintlich rosigen Seite Israels, der boomenden Wirtschaft.
Irit Kohn ist am Wochenende mit einem Transparent losgezogen. Zusammen mit 30.000 Israelis demonstrierte die 68-Jährige für einen politischen Wechsel. Ich will Veränderung. Ich will, dass wir einen anderen Staat bekommen, in dem es leicht ist zu leben. In den letzten 6 Jahren unter der Herrschaft von Netanyahu ist nichts passiert, weder sicherheitstechnisch noch gesellschaftspolitisch noch in der Wirtschaft. Deshalb rufen wir nach einem Regimewechsel. Die sozialen Forderungen der Demonstranten sind unverändert. Bezahlbare Wohnungen, Geld für Infrastruktur und Schulen und ein Einkommen, das bis zum Monatsende reicht. Anhänger der Regierung Netanyahu, wie der frühere Außenminister Moshe Arens, verweisen dagegen auf die großen Zahlen. Regierung und Zentralbank heben gerade ihre Prognose für die Wirtschaft an, auf 3,5% Wachstum. In der israelischen Wirtschaft bleibt genug zu tun. Wenn die Wirtschaft gut läuft, entsteht bei vielen der Wunsch, dass es ihnen besser gehen soll. Es soll ihnen so gut gehen wie den Nachbarn. Wir haben Vollbeschäftigung in Israel. Wir mussten nicht gerettet werden wie die Griechen. Geht es den Demonstranten allein um mehr Wohlstand? Kann die Politik im gegenwärtigen Wahlkampf die Klagen weitgehend ignorieren? Der Wirtschaftswissenschaftler Dan Ben-David von der Tel Aviv-Universität wirkt im Vergleich zur Politik drastisch. Er sagt, die wirklichen Probleme Israels liegen in der Zukunft. Vor uns liegen schwierige Zeiten, eine Art Eisberg. Wir sind auf dieser Titanic und wir sprechen über die Landschaft, das Wetter und stellen die Stühle um. Das ist alles, was bei den Wahlen passiert. Wir sehen vielleicht die Spitze des Eisbergs. Wir sprechen also über Wohnungen und Preise. Aber das ist nur die Spitze. Der Eisberg aber kann das Schiff versenken.
The iceberg is gonna sink the ship.
Hintergrund seien strukturelle Probleme. 90% der Steuereinnahmen stammen schon heute von nur 20% der Bevölkerung, beklagt der Wissenschaftler. Was passiert, wenn es nicht gelingt, die arabische Bevölkerung und ultraorthodoxe Israelis in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Die Regierung investiere in Bildung und Infrastruktur, aber ohne jedes Ziel und ohne Überblick. Zum Teil sei man auf dem Stand eines Dritte-Welt-Landes. Ben David spricht von einem Problem der nationalen Sicherheit. Das ist nicht nachhaltig. Wenn man überlegt, wessen Einkommen in Zukunft hoch genug sein wird, um Steuern zu zahlen, um das Land zu fördern. Ein Bildungssystem oder Infrastruktur wie in der dritten Welt reichen nicht aus, um eine Wirtschaft der ersten Welt zu unterstützen. Ohne Spitzenwirtschaft können wir keine Spitzenarmee haben. Ohne eine gute Armee gibt es kein Israel. Im gegenwärtigen Wahlkampf loben Politiker die Wirtschaft oder sie diskutieren eben über Mieten und den Preis für Schokopudding.
Thorsten Teichmann über die Wirtschaftslage in Israel, die für einige wenige und im Großen Ganzen gut aussieht, für viele aber eben doch nicht. Anita Haviv-Horiner, Bildungsexpertin in Israel mit Schwerpunkt deutsch-israelischer Dialog. Guten Tag.
Guten Tag.
2011 gingen Hunderttausende auf die Straße gegen hohe Mieten und Lebenshaltungskosten. Was ist denn von dieser Unzufriedenheit der Menschen heute noch zu spüren?
Die Unzufriedenheit ist nach wie vor zu spüren. Sie ist auch ein großes Wahlthema. Man merkt es auch daran, dass Netanyahu plötzlich auf den Wohnungspreisen herumreitet, während bislang sein Slogan immer Iran war. Es ist absolut ein Thema. Es wird auch versucht, wieder diese Proteste wiederzubeleben, aber momentan nicht mit viel Erfolg.
Machen wir es doch mal plastisch. Wie dramatisch sind die Probleme? Wie schwierig ist das Überleben zum Beispiel für eine vierköpfige Familie? Kann die von einem Gehalt leben?
Nein, deswegen ist auch in Israel sozusagen arbeiten meistens beide, also sowohl der Mann als auch die Frau. Auch bei den Ultraorthodoxen, wo Männer meistens lernen und von Spenden oder staatlichen Förderungen leben, arbeiten die Frauen meistens auch, obwohl sie viele Kinder haben. Das heißt, es ist für eine vierköpfige Familie meistens sehr, sehr schwierig, selbst von zwei Einkommen zu leben, weil die Lebenshaltungskosten einfach hoch sind, in vielen Bereichen höher als in Deutschland und dafür das Durchschnittseinkommen niedriger ist.
Und das trifft nicht nur für Tel Aviv zu, sondern auch drumherum?
Das trifft insgesamt für das Leben zu. Natürlich ist Tel Aviv die teuerste Stadt, aber jede Stadt und jede Gegend hat ihr Zentrum und ihre Peripherie. Das heißt, die Preise auch innerhalb von Tel Aviv sind unterschiedlich. Genauso wie es in Beersheba im Süden auch teurere Gegenden gibt. Aber klar, das Problem ist, dass Tel Aviv eben für junge Menschen der Anziehungspunkt ist und da können sich eben sehr viele nicht leisten, da zu wohnen. Mein Sohn zum Beispiel wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die ohne Aufzug. Das Gebäude ist wirklich in schlechtem Zustand und er zahlt 1.300 Euro.
Wow.
Miete.
Dabei spricht ja Premier Netanyahu von guten wirtschaftlichen Verhältnissen. Er spricht auch von der Vollbeschäftigung. Aber was er nicht sagt, ist, dass viele Menschen in Zeitarbeitsverhältnissen arbeiten, dass viele nicht mehr als den Mindestlohn verdienen. Wie stark ist denn eigentlich der gewerkschaftliche Schutz? Wie stark ist auch die tarifliche Absicherung? Gibt es da keine Lobby?
Die Gewerkschaft war eigentlich in den ersten Jahren der Gründung Israels ein sehr wichtiger Faktor und eigentlich waren damals fast alle Gewerkschaftsmitglieder. Seit 1977, als der Likud an die Macht gekommen ist und später dann, als auch die Histadrut, also der Dachverband der Gewerkschaften von Chaim Ramon damals übernommen wurde, hat sie sich mehr oder weniger als wichtige Kraft, ich will nicht sagen ganz neutralisiert, aber hat sehr viel an Einfluss verloren. Es gibt einen Mindestlohn, aber sehr viele Menschen verdienen trotzdem weniger, zum Beispiel Kellner, weil sie sozusagen mit Trinkgeldern rechnen können, was oft de facto nicht so der Fall ist. Viele Arbeitgeber verstoßen auch gegen das Gesetz, also insofern ist die Lage schon nicht lustig. Und Sie müssen auch bedenken, dass junge Menschen in Israel 3 Jahre in die Armee gehen, Jungs und Mädchen für 2. Danach fahren sie meistens für ein Jahr weg und dann wollen sie schon studieren. Das heißt, sie arbeiten während des Studiums. Manche gründen schon während des Studiums Familien. Also das ist alles nicht einfach.
Setzen denn die Menschen, Frau Haviv, wirklich da eine Hoffnung auf Verbesserung jetzt auf diese Wahl? Erwarten sie, dass danach wirklich was anders wird?
Naja, es ist so, dass es manche Kandidaten gibt, die sozusagen auf dieses Thema setzen, wie zum Beispiel Moshe Kachlon, der eigentlich vom Likud sich abgespalten hat und dessen einziger Verdienst bislang darin besteht, dass er die Preise des Mobiltelefons massiv gesenkt hat. Und ich habe jemanden gefragt, ob er nur deswegen jetzt Kachlon wählen würde und gesagt, ja, er hat mehr aufzuweisen als alle anderen und das reicht ihm.
Obwohl das ja, wie wir eben in dem Einspieler gehört haben, laut dem Wissenschaftler, die oberflächlichen Probleme sind über das, was wir jetzt gerade reden. Also Handys, Wohnungspreise, Lebenshaltungskosten. Er sagte, viele Probleme werden erst in Zukunft sichtbar werden, zum Beispiel mit einem Bildungssystem, das man mit einem der dritten Welt vergleichen kann. Da will ich Sie doch als Bildungsexpertin auch nochmal ansprechen, Frau Haviv, woran fehlt's?
Also erstens einmal, das große Problem des Bildungssystems ist, dass es geteilt ist. Ob man es mit der dritten Welt vergleichen kann, das würde ich so nicht unterschreiben.
Wie meinen Sie geteilt?
Es gibt zunächst mal ein jüdisches und ein arabisches Bildungssystem. Innerhalb der jüdischen Bevölkerung gibt es auch unterschiedliche Bildungssysteme, die sozusagen parallel nebeneinander laufen, also säkular, religiös, ultraorthodox. Das heißt, wir haben hier ganze Schulketten, ja, wo die Kinder im Grunde genommen ganz unterschiedlichen Unterricht kriegen. An manchen gibt es eigentlich kein Curriculum, also im Sinne von Mathematik und Englisch und so weiter, also bei den Ultraorthodoxen, die aber sehr kinderreiche Familien sind. Das heißt, der Zuwachs dieser Bevölkerung ist sehr groß und gleichzeitig werden die Kinder nicht auf den Arbeitsmarkt vorbereitet.
Also die werden abgehängt.
Wobei es gibt heute es gibt sozusagen heute sehr viele Initiativen, die versuchen, diese Bevölkerungsgruppe mitzunehmen, aber das sind eben nur Projekte und Initiativen.
Da liegt einiges im Argen im Bildungssystem, aber eben auch im alltäglichen Leben, wie Sie das beschrieben haben. Sie leben seit 1979 in Israel, geboren sind Sie, noch hörbar, sympathischerweise in Wien. Sie haben zwei erwachsene Kinder. Was bedeutet denn all das für junge Menschen, wie eben Ihre Erwachsenen, aber auch durchaus noch jungen Kinder? Haben die auch schon mal an Auswanderung gedacht?
Mein Sohn hat an Auswanderung gedacht. Er war ein Jahr in Brasilien und er wollte dort im Bereich der Hochtechnologie arbeiten. Er ist ausgebildet in der Hightech. Und er hat dort keine Arbeitserlaubnis gekriegt. Seitdem lebt er schon wieder 2,5 Jahre zu Hause und er ist eigentlich sehr happy, er hat einen sehr guten Job. Also bei ihm hat sich das Problem gelöst, obwohl er sich zum Beispiel keine Wohnung selbst kaufen kann. Und das, ich spreche von einem jungen Mann, der gut verdient für israelische Verhältnisse, sehr gut sogar. Und meine Tochter, die würde nie im Leben weggehen aus Israel. Sie liebt Israel und das ist für sie ihre Heimat, ihr Zuhause. Aber sie zahlt eben den Preis, dass sie zu Hause lebt, bei mir mit 26.
Wie lebt es sich in Israel? Auf jeden Fall teuer, sagt Anita Haviv-Horiner, Bildungsexpertin in Israel. Vielen Dank. Gelobte Sackgasse, hat Israel eine Wahl, fragen wir in der Tag in HR2 Kultur. Israelische Autoren beschäftigen sich auch mit anderen Fragen. Zum Beispiel in dem gerade erschienenen Band Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen, herausgegeben von Norbert Krohn und Amichai Shalev. Darin ist die Geschichte von Liat El-Kayam zu finden, die Geschichte der Begegnung einer jungen Israelin mit einem jungen Deutschen. Missverständnisse sind vorprogrammiert.
Es folgt eine Serie von Sätzen, die alle möglich, zum Teil jedoch zwangsläufig gelogen sind. Pauls Großvater war kein Nazi, er ist immer noch ein Nazi und lebt unter anderem Namen in einem kleinen Dorf in den Karpaten. Gut, ich übertreibe, er lebt nicht mehr. Aber er hat mit Sicherheit in der 38. Division der SS gedient. Pauls Großmutter war Jüdin. Was mich betrifft, meine Großmutter mütterlicherseits kam aus dem Jemen nach Israel mit der zweiten Aliyah, deren Mitglieder von jüdischen Vorarbeitern aschkenasischer Herkunft bis zum Gehtnichtmehr unterdrückt wurden. Diese Emigranten wurden bestenfalls wie Sklaven behandelt und in der hebräischen Presse mehrmals als schmutzige Menschenaffen bezeichnet. Möglicherweise steht der Holocaust nicht ganz oben auf der Liste meiner nationalen Traumata. Mein Großvater war kein Holocaust-Überlebender. Von seiner Warte aus war er generell ein Überlebender der Inquisition. Dieser Großvater, er ruhe in Frieden, war kein geringer Rassist. Er verabscheute die deutschen Juden, die litauischen und ebenso die österreichischen, vor allem aber die polnischen und meinen Großvater von der anderen Seite der Familie. Mein Großvater von dieser anderen Seite war Pole. Er flüchtete 1936 rechtzeitig direkt nach Palästina. Als er seiner älteren Schwester vorschlug, sich ihm anzuschließen, sagte sie zu ihm: Palästina? Palästina ist zu heiß. Nicht, dass es in Auschwitz kühl gewesen wäre.
Eine deutsch-israelische Begegnung ist eben immer auch eine mit der Vergangenheit. Später mehr aus dem Band »Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen«, herausgegeben von Norbert Krohn und Amichai Shalev, erschienen bei S. Fischer. Jetzt haben wir gehört von den Problemen, die viele Israelis haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden, ihr Leben überhaupt zu finanzieren. Für immer mehr Juden aus aller Welt bietet Israel allerdings trotzdem eine Perspektive. Sie erhoffen sich ein besseres Leben als in ihrer Heimat. Viele davon fliehen vor antisemitischen Strömungen in ihrer Heimat und aus Angst vor Attentaten. Mehr als 26.000 jüdische Migranten aus Europa wanderten 2014 in Israel ein, so viele wie lange nicht mehr, Tendenz steigend. Aber wie werden sie empfangen und wie managt Israel die Einwanderungswelle? Sie kommen aus vielen verschiedenen Nationen mit unterschiedlichen Sprachen und sehr unterschiedlichen Voraussetzungen.
Wenn der israelische Ministerpräsident die Juden weltweit dazu aufruft, nach Israel auszuwandern, dann ist das nichts Überraschendes. Das Recht auf die israelische Staatsbürgerschaft für jeden Juden ist in Israel per Gesetz verankert. Israel wirbt schon immer um jüdische Zuwanderer. Bemerkenswert allerdings war es, wie eindringlich Benjamin Netanyahu die französischen Juden noch bei seinem Trauerbesuch nach den Terrorüberfällen von Paris Anfang Januar aufforderte, nach Israel zu kommen. Denn es werde noch mehr antisemitische Überfälle geben, so Netanyahu. Natürlich haben Juden ein Recht auf Schutz, wo immer sie auch leben. Aber wir sagen unseren jüdischen Brüdern und Schwestern, ihr seid in Israel zu Hause. Wir stellen uns auf eine Masseneinwanderung aus Europa ein. In den vergangenen Jahren hatte sich die Zahl der jüdischen Einwanderer aus Frankreich von Jahr zu Jahr verdoppelt. 2013 waren es noch knapp 3.500, im vergangenen Jahr, nach offiziellen Angaben, 7.000. Die Juden aus Frankreich stellen damit zum ersten Mal die größte Gruppe der Neueinwanderer. Aus der Ukraine kamen unter dem Eindruck der Separatistenkämpfe dort rund 6.000 Menschen. Insgesamt mehr als 26.000 Juden aus aller Welt haben im vergangenen Jahr ihr Recht zur Einwanderung in Anspruch genommen. Die gestiegenen Zahlen will Regierungschef Netanyahu nicht nur als Folge von Judenfeindlichkeit verstanden wissen, sondern auch als Beleg für die Attraktivität Israels. Vor einer Sitzung seines Kabinetts wandte er sich an die Juden Frankreichs. Nach den USA ist das die zweitgrößte Diaspora-Gemeinde. Ich möchte euch sagen, ihr betet nicht nur für Israel, es ist auch eure Heimat. Wir werden beraten, wie die Einwanderung aus Frankreich gefördert werden kann, aber auch aus all den anderen europäischen Ländern, in denen die Judenfeindlichkeit zunimmt. Jeder Jude, der nach Israel einwandern will, wird hier herzlich und mit offenen Armen empfangen. Wir werden euch helfen, Fuß zu fassen in unserem Land, das auch euer Land ist. Zu schaffen macht ein solcher Aufruf den jüdischen Gemeinden, vor allem in Europa. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, formulierte nach dem Anschlag von Kopenhagen vorsichtig, er sehe keinen Anlass für Juden, sich mit Abwanderungsgedanken zu befassen. Und der französische Oberrabbiner Chaim Korsia beklagte zwar, Frankreich sei zu lange gleichgültig gewesen gegenüber judenfeindlicher und rassistischer Gewalt, aber gleichzeitig bemühte er sich, Netanjahus Auswanderungsaufrufen auch etwas entgegenzusetzen. Der israelische Ministerpräsident sagt, was er sagen muss. Der Punkt ist aber doch, egal wie wir uns entscheiden, es soll eine freie Entscheidung sein. Das ist wichtig. Wenn die französischen Juden ihr Land jetzt verlassen würden, dann würden sie ein Land verlassen, in dem sie gerne leben. Sie lieben die französische Gesellschaft. Es gibt bei uns ein altes Sprichwort, so glücklich wie ein Jude in Frankreich. Und das zeigt, der jüdischen Gemeinde in Frankreich geht es gut. Und einfach ist es für die Neueinwanderer in Israel nicht. Sie müssen auf einem schwierigen Wohnungsmarkt eine Bleibe finden und Hebräisch lernen, einen Job finden. Und sie treffen auf eine Gesellschaft, die gerade eine heftige Diskussion über die Lebensumstände und über Auswanderer führt. Angestoßen hat diese Diskussion Naor Narkis, der einige Monate in Berlin gelebt hat. Über Facebook rief er andere junge Israelis auf, es genauso zu machen, hat ihnen Wohnungen und Jobs vermittelt, die Supermarktpreise verglichen. Denn Naor sagt, nur so könne man noch protestieren gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die Wohnungskrise in Israel. Mit meiner Aktion habe ich zwei Tabus gebrochen. Erstens, das Land zu verlassen und zweitens, auch noch nach Deutschland zu gehen. Dass jemand Israelis dazu aufruft, Israel zu verlassen, ist für viele ältere Israelis eine Schande. Sie haben schließlich so hart dafür gearbeitet, an einem Ort zu leben, wo sie sicher sind. Wie viele Israelis dauerhaft oder auch nur zeitweise ihrer Heimat den Rücken kehren, lässt sich schwer sagen. Die Statistik führt nur diejenigen als Auswanderer auf, die ein ganzes Jahr lang nicht mehr nach Israel eingereist sind.
Israel ist attraktiv für die Juden aus aller Welt. So sieht es Premier Netanyahu und sein Ruf wird gehört, wie Christian Wagner berichtet. Auch wenn einige andere die Gegenrichtung wählen, raus aus Israel. Da kommen wir nochmal drauf zurück später. Gelobte Sackgasse. Hat Israel eine Wahl? Der Tag in HR2 Kultur. Morgen wird in Israel gewählt. Aber was entscheidet sich durch diese Wahl? Kann diese Wahl Israel wirklich verändern? Gisela Dax, Publizistin und Autorin in Israel, unter anderem für die Zeit. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wohnungsmangel, steigende Mieten, steigende Immobilienpreise. Wie sehr bestimmen denn diese Alltagsthemen den Wahlkampf?
Na, ich würde sagen, in diesem Wahlkampf, bei dem es so ein bisschen um alles ging und um nichts und bei dem also alle über alles auch debattiert hatten, gab es durchaus einen Schwerpunkt, was innenpolitische Themen anging. Also genau die angesprochenen Themen wie wachsende Wohlstandskluft, Wohnungsmangel, mehr soziale Gerechtigkeit, das waren eigentlich die großen Themen dieses Wahlkampfs. Nachdem seit den sozialen Protesten von 2011 eigentlich da schon lange ein viel stärkeres Bewusstsein herrscht, dass es eben Dinge sind, die man hier verändern könnte und verändern muss, wenn man der zukünftigen Generation auch wirklich eine Zukunft bieten will.
Das Wort Frieden hört man in diesem Wahlkampf allerdings seltener, auch Zwei-Staaten-Lösung vielleicht nicht so laut. Zeugt das von der Aussichtslosigkeit der Lage oder kann man mit diesem Thema einfach keine Wahlen gewinnen?
Ja, also das ist wohl sicherlich das Letztere. Nach den jüngsten Umfragen heißt es, irgend gibt es eine eindeutige Mehrheit der Israelis, die sagt, wir glauben nicht, dass derzeit eine Zwei-Staaten-Lösung möglich wäre. Was nicht heißt, dass die Mehrheit gegen eine solche Lösung ist. Sie scheint einfach nur unrealistisch aus vielen Gründen. Und deshalb sind diese innenpolitischen Themen einfach da etwas. Und da geht es auch letztendlich um Sicherheit, nämlich um die persönliche Sicherheit. Da scheint es einfach machbar, dass man sich sagt, wenn man schon bei den großen Dingen, also eben Netanjahus Steckenpferde, der halt warnt vor der Bedrohung durch den Iran und des Islamischen Staates, da kann man irgendwie nicht sehr viel machen. Aber bei den anderen Themen, die einem täglich doch dann begleiten, wie schafft man es, über die Runden zu kommen, jeden Monat mit Kindern, mit Familie, das ist doch etwas, wo man sagt, da kann man wenigstens was anpacken und was verändern. Und das ist doch der Grund, warum sich dafür die Leute nach wie vor ins Zeug werfen. Auch im Kampf übrigens gegen Korruption.
Das heißt aber, der sogenannte Friedensprozess taucht nur in so Interviewzeilen auf. Also dass Netanjahu eben sagt, wir machen keine Zugeständnisse oder Herzog sagt, ja, wir wollen Gespräche.
Ja, das ist so, hat sich so jetzt noch verschärft. Wobei ich glaube, dass ein Teil davon nochmal richtig Wahlkampf jetzt war von Netanjahu, der heute sich ganz eindeutig von der Zwei-Staaten-Lösung verabschiedet hat. Damit hat er also auch Abstand genommen zu früheren Aussagen. Das sieht sehr danach aus, als wolle er vor allem jetzt heute, also einen Tag vor der Wahl, dem noch rechteren Lager das Wasser abgraben. Also aus Angst, dass Stimmen eben von Leuten, die von seiner Partei, von ihm enttäuscht sind, noch weiter nach rechts abwandern, um die wieder in den Likud hereinzuholen. Da ist es jetzt schon zum Wahlkampf geworden, während sein Herausforderer Yitzhak Herzog sagt, auch weil er weiß, dass es kein populäres Thema ist, er würde sich also nicht morgen gleich nach der Wahl, sollte er sie gewinnen, auf das Thema Verhandlungen mit Palästinensern stürzen, aber doch also versuchen, unter Einbindung Ägyptens und Jordaniens wieder Gespräche in Gang zu bringen als glaubwürdigerer Partner als Netanjahu. Ich glaube, der Hauptunterschied von beiden Annäherungen ist einer, dass Netanjahu eine Politik der Angst betreibt, die mag berechtigt sein, die mag weniger berechtigt sein. Sie trifft auf eine Grundstimmung hier in diesem Land, in dieser Region, die immer brutaler wird oder geworden ist. Und auf der anderen Seite ein Denken, das sagt, also wir müssen zumindest wieder Hoffnung geben. Auch das ist die Aufgabe von Politik. Es ist aber nicht sicher, dass es die Punkte sind, die tatsächlich die Wahlen morgen entscheiden werden.
Heißt das, also ein bisschen klang das aber jetzt doch durch Frau Dax, dass auf den letzten Metern jetzt auf einmal Themen nochmal an Bedeutung gewinnen? Heißt das, dass möglicherweise dieser Wahlkampf doch noch ein Themenwahlkampf wird und nicht nur Netanyahu ja oder nein?
Naja, es ist schon ein Referendum, würde ich sagen, was Netanyahu angeht. Also ich war Freitag auf dem Markt in Tel Aviv, was eigentlich immer so eine Hochburg von Likud-Wählern war. Und da ist es schon interessant zu sehen, wie sehr sich viele dieser Leute eigentlich von Netanyahu abgewandt haben. Was nicht heißt, dass sie sich dem anderen Lager unbedingt zuwenden. Aber es gibt ja noch genug andere Parteien, also im Zentrum oder auch auf dem rechten Lager, wo diese Stimmen hinwandern können. Also einen Wechsel zwischen beiden Lagern, darum geht es auch bei diesem Wahlkampf weniger, sondern wie verteilen sich die Stimmen innerhalb jeden Lagers, um einfach eine damit die eigene Partei genug Stimmen bekommt, um überhaupt erst in die Position zu kommen, eine Regierung bilden zu können.
Und damit sind wir nämlich bei der Perspektive. Es wird weder dem einen noch dem anderen Lager möglich sein, nach der Wahl alleine eine Regierung zu bilden. Das braucht weitere Bündnispartner. Könnte das sogar passieren am Ende, dass die beiden sich gegenseitig brauchen? Also wer sich jetzt gerade bekriegt, am Ende sich in den Arm liegen muss und eine Lösung für eine große Koalition finden, um überhaupt eine Regierung zu bilden?
Ja, also auch das ist nicht ausgeschlossen, auch wenn im Augenblick jeder eher sagt, auf gar keinen Fall und wir haben ganz andere Vorstellungen. Das israelische Wahlrecht ist einfach auch so kompliziert und hat sich auch nochmal, das Wählerverhalten hat sich auch in den letzten Jahren nochmal sehr stark verändert. Das heißt, wenn man zurückblickt, 1981 zum Beispiel, haben beide großen Parteien, also Likud und Arbeitspartei, die jetzt als zionistisches Lager firmiert, hatten weit über 80 Sitze von 120 Sitzen kombiniert bekommen. Heute, wenn man beide Parteien zusammentut, kommen gerade 45 Sitze heraus. Das heißt, um eine Mehrheit zu bekommen, fehlen immer noch 15 Sitze, die sogar eine große Koalition noch zusätzlich bräuchte, um eine Mehrheit zu haben. Also da haben sich Mehrheitsverhältnisse vollkommen verändert. Und es wird schwierig werden, so oder so eine Regierung zusammenzuschustern. Und es kann vielleicht sogar sein, dass niemandem gar nichts anderes übrig bleibt, als eine große Koalition zu bilden, weil alles andere gar nicht geht oder kaum tragfähig wäre. Dann hätte man Wahlen wieder in einem Jahr.
Hört sich fast so an. Perspektiven nach der morgigen Parlamentswahl in Israel. Gisela Dax, Publizistin, Autorin unter anderem für die Zeit. Dankeschön. Und noch eine Geschichte aus dem Band Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen. Diese stammt von Sarah Stricker, eine deutsche Autorin ist das, die in Israel lebt. Die Hauptfigur ihrer Erzählung jobbt in einem Café am Strand von Tel Aviv, um sich Geld für eine Nasenoperation zu verdienen. Und dabei begegnen ihr auch immer mehr Deutsche.
Der Besitzer war ein Freund ihres Vaters, dem man im Krieg die halbe Lunge zerschossen hatte und der seit nunmehr 30 Jahren im Sterben lag, aber doch gerade noch genug Leben in sich hatte, um Maja von seinem Liegestuhl aus zuzubrüllen, dass sie gefälligst nicht so trödeln solle. Und ob sie vielleicht endlich mal die Tische abräumen wolle. Und was sie denn bitte jetzt wieder schmolle. Hopp, hopp, Meidele, die Gläser spülen sich nicht von selbst. Einen Lohn zahlte er ihr nicht. Alles, was sie bekam, waren die Trinkgelder. Die Amerikaner gaben zu viel, die Franzosen zu wenig, die Deutschen gaben gar nichts. Außer man fand eine Gelegenheit, ein Gespräch mit ihnen anzufangen. Dann fragten sie einen sofort, ob und, Hand auf dem Mund, Kopf zur Schulter, wie viele Familienmitglieder man eigentlich im Holocaust verloren habe. 17, antwortete Maja, was vielleicht sogar stimmte. Aus der Familie ihres Vaters waren fast alle verschollen. Die Seite der Mutter hatte sich schon lange vor dem Krieg zerstritten. Niemand wusste genau, wie viele Kinder der Onkel Schlomo am Ende gehabt hatte. Nur, dass er das überbordende Talent der Mutter zur Liebe anscheinend teilte. Aber allein die Erwähnung des Namens Schlomo ließ die Deutschen schon schwer schlucken. Und dann verständig nicken. Mit dem Namen musste man ja ermordet worden sein. Da bestand natürlich kein Zweifel. Danach fühlten sie sich meist so schuldig, dass sie gleich ein paar Scheine auf den Tisch blätterten und oder Maja auf ein Bier einladen wollten.
Noch einmal werden wir später weiterblättern in dem Band »Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen«, herausgegeben von Norbert Krohn und Amichai Shalev. Die morgige Wahl in Israel beschäftigt uns, HR2 der Tag, und natürlich vor allem die Politik und natürlich das wählende Volk. Von beidem haben wir jetzt schon einiges gehört. Aber was hört man denn vor der Wahl von Künstlern und Intellektuellen im Land?
Im Lauf dieses Wahlkampfs hat der israelische Schriftsteller Amos Oz eine Geschichte aus seiner Jugend hervorgeholt. Ausführlich erzählt er vom Besuch bei einer Tante in Jerusalem an den Wochenenden und von der Familie Netanyahu, die auch zu Gast war. Benjamin Netanyahu war damals noch ein Kind. Der Premierminister hatte damals eine ziemlich merkwürdige Angewohnheit. Er krabbelte unter den Tisch und öffnete allen die Schnürsenkel. Ich muss zugeben, dass ich einmal so genervt davon war, dass ich ihn getreten habe. Bis heute fressen mich die Schuldgefühle aus zwei Gründen. Entweder habe ich ihn zu stark getreten, sodass alles meine Schuld ist, oder ich habe ihn nicht stark genug getreten und es ist auch alles meine Schuld. Der Schriftsteller trägt die Anekdote mit Genuss vor. Die Geschichte ist komisch, aber auch herablassend. Oz verpackt darin die Verachtung, die er für Regierungschef Netanyahu empfindet, und gleichzeitig eine eigene, tief empfundene Kränkung. Intellektuelle, die liberal oder gar links eingestellt sind, fühlen sich in der politischen Debatte in Israel an den Rand gedrängt. Regierungschef Netanyahu, der seiner Bildungsministerin Livnat einmal den Auftrag gegeben haben soll, die Eliten des Landes auszutauschen, hat dazu beigetragen. Es ist aber nicht Netanyahu allein. Es sind auch die Ereignisse der vergangenen Jahre, die die Gesellschaft geformt haben. Der Soziologe Moshe Zuckermann erinnert an den sogenannten Friedensprozess mit den Palästinensern und dessen Zusammenbruch an den Beginn der zweiten Intifada im Jahr 2000.
Es ist eine ganze Menge von den sogenannten zionistischen Linken entweder in den Winterschlaf gegangen, von dem sie bis heute nicht mehr erwacht sind, oder aber sie sind gewendet. Das heißt also, sie haben sich sozusagen von ihren Friedensbestrebungen, auch von den sozialen Bestrebungen abgewendet, um zu sagen, wir sind jetzt desillusioniert und wir haben damit gar nichts mehr zu tun.
Auf ihren Fachgebieten wie Kultur, Geschichte und Philosophie seien Geisteswissenschaftler gefragt. Aber es gebe kein Bewusstsein für die Überlegung, welche Funktion einer kritischen Intelligenz in einem Staat zukommt, so Zuckermann. Die Gesellschaft ist gespalten. Die Auseinandersetzung wird hart geführt. Als bei einer Demonstration gegen die Regierung Netanyahu vor 2 Wochen die Witwe eines Soldaten vor 30.000 Menschen sprach, schrieb ein Journalist hinterher, die Frau habe ihren Mann ein zweites Mal getötet. Der Schriftsteller Edgar Kehret empfand den Kommentar als verletzend und unerträglich. Bei einer Taxifahrt habe er mit der Fahrerin darüber diskutiert, erzählt Kehret. Er wundert sich darüber, wie sehr Konfrontation die politische Debatte bestimmt.
It's as if, instead of being Jewish people or the Israeli people who are conducting an argument,
es ist gerade so, als ob wir nicht eine jüdische, eine israelische Bevölkerung sind, die eine Debatte führt, sondern als seien wir zwei Völker im Krieg. Und die Fahrerin schaut mich an und sagt, aber wir sind zwei Völker im Krieg. Sie sagt, du und ich, wir sind nicht das gleiche Volk. Sie sagt, du siehst echt nett aus für einen Linken, aber täusch dich nicht. Wir sind zwei Völker und wir sind im Krieg. Die kommende Regierung habe die Aufgabe zu lindern, sagt Kehret, und Wunden zu heilen. Ich will eine Führung, die Demokratie und Liberalismus verteidigt und die Idee, dass Demokratie hilft, Minderheiten zu schützen und nicht versucht, sie zu zerdrücken. Kehret hatte sich bereits im Sommer 2011 während der Sozialproteste in Israel für ein Ende der Regierung Netanyahu ausgesprochen, im Interesse des Landes und der Gesellschaft. Auch jetzt ist nicht sicher, dass die Wähler in Israel seinen Überlegungen bei dieser Abstimmung folgen.
Thorsten Teichmann über die Stimme der Künstler und Intellektuellen in Israel. Eldad Stobetzki, Literaturvermittler zwischen Israel und Deutschland, in Israel geboren, lebt in Frankfurt und betreibt hier ein Literatur- und Lektoratsbüro. Guten Tag, Herr Stobetzki.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Sie waren kürzlich auf der Buchmesse in Jerusalem. Wie erleben Sie denn die Stimmung vor der Wahl unter den israelischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen? Beschäftigt Sie die Wahl sehr?
Die Wahl hat sie nicht sehr beschäftigt. Sie sind darum bemüht, ihre Bücher in Deutschland und in der ganzen Welt zu veröffentlichen. Deutschland ist aber der beste Markt für Literatur aus Israel. Und die Buchmesse ist auch unter anderem da, um Lizenzen zu verkaufen, um Kontakte zu knüpfen. Und ja, wir kennen ja die Lage in Israel, und wenn ich israelische Autoren treffe, dann braucht man nicht viel über die Lage zu sprechen. Man weiß, was man so hat, ja.
Es gibt ja auch noch andere als Amos Oz oder David Grossmann. Heißt das, die sind schon sehr auch auf der Suche nach den Kontakten, nach dem Kontakt zu Ihnen oder nach den Kontakten nach Deutschland, auch um einfach von ihrer Arbeit leben zu können?
Ja, das ist die große Hoffnung, davon leben zu können, aber das ist nicht die Realität. Ja, auch wenn Sie einen Roman in Deutschland veröffentlichen, was immer schwieriger wird in den letzten Jahren, heißt das nicht, dass Sie davon leben werden können. Ja, aber das ist ein Anfang, ja, um bekannt zu werden.
Ist das eine Frage des Geschäfts oder der Verträge, oder wird einfach in Israel zu wenig gelesen?
In Israel wird viel gelesen, immer noch, obwohl heute die Leute auch vielleicht mehr Sport machen und mehr Fernseher gucken. Aber wir sind eine Nation, die liest. Und wenn Amos Oz ein neues Buch hat, einen neuen Roman, wie jetzt Judas, ja, dann lesen alle diesen Roman. Aber nicht nur die Romane von Amos Oz, auch weniger bekannte Schriftsteller. Es gibt auch neue Initiativen, immer wieder Zeitschriften für Literatur, für Lyrik, kleine Verlage, die nicht immer ewig halten. Aber es gibt immer wieder Betrieb um diese Literatur, und es wird viel gemacht. Es gibt auch Lesungen. Lyrik ist auch sehr beliebt.
Aber es ist eben ein kleines Land, ne?
Es ist ein kleines Land. Es gibt ja vielleicht 7 Millionen Israelis, und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel davon lesen. Ja.
Wie schwer ist es denn? Sie sind ja, Herr Stubetzky, damit beschäftigt, diese Lizenzen hin und her zu transportieren. Wie schwer ist es denn, die israelischen Autoren auf dem deutschen Buchmarkt dann zu etablieren?
Das ist nicht so einfach, hier Fuß zu fassen, denn die Verlage, die israelische Literatur schon seit 20, 30 Jahren machen und vielleicht auch noch länger, haben ja auch so einen Stamm von Autoren. Ja, wenn jemand Amos Oz hat oder Meir Shalev, wie Diogenes zum Beispiel, ja, dann kommen diese Romane immer, die sind auch fleißig, da kommt jedes Jahr oder alle 2 Jahre ein neuer Roman, und dann wird das auch übersetzt, und die haben ja, können ja nicht nur Literatur aus Israel übersetzen, ja, und wenn so ein Verlag auch 15 israelische Autoren hat und immer weiter diese Romane veröffentlicht, dann haben sie wenig Platz, um neue Autoren zu fördern. Und deshalb wird das immer schwieriger.
Jetzt haben wir in der Sendung schon gesprochen über die prekären Arbeitsverhältnisse, das teure Leben, wie schwer es teilweise ist, einfach den Alltag auch zu organisieren. Spiegelt sich denn diese Lebenssituation auch in der israelischen Literatur wider?
Zum Teil schon, also auch die Korruption oder die schwierigen Verhältnisse mit der Arbeit, ja, das ist ja dann auch immer wieder, auch zum Beispiel in dem neuen Roman von Zuya Shalev, das ist aber in Deutschland noch nicht erschienen, auch wenn das am Rande ist, ja, aber auch, dass die jungen Leute nochmal Kellner, das war auch heute schon in der Sendung, ja, und alles Mögliche machen, um sich zu finanzieren und nicht weiter bei den Eltern zu leben. Sowas ist immer schon dabei, ja.
Das gehört in die Literatur. Sie waren jetzt gerade auch in Leipzig auf der Buchmesse. Da war ja eben auch das Schwerpunktland Israel. Und Sie haben dort unter anderem mit Günter Grass gesprochen, kein israelischer Schriftsteller, aber einer, der sich auch zu Israel geäußert hat. Wie denn?
Ja, der hat dann gesagt, er erwartet, dass ein Regierungswechsel in Israel stattfindet und dass die neue Regierung nicht nur nach Washington geht, um dort Reden zu halten, sondern eine Regierung kommen soll, die tatkräftig wird, die was tut. Das war so vielleicht die kräftigste Aussage von ihm in diesem Gespräch.
Die israelischen Schriftsteller sind vor allen Dingen auch damit beschäftigt, Geschäft zu machen oder überhaupt zu überleben mit ihrem Tun. Eldad Stubetzky, Literaturwissenschaftler im deutsch-israelischen Literaturraum unterwegs, der keine Sackgasse ist. Ganz herzlichen Dank. Gelobte Sackgasse, hat Israel eine Wahl, der Tag in HR2 Kultur. Dieser Dialog ist keine Sackgasse, wie auch der Band mit deutsch-israelischen Geschichten »Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen« beweist, indem wir noch einmal blättern. Hier ist der letzte Auszug daraus aus einer Geschichte von Amichai Shalev, einem der Herausgeber.
Man kann der Geschichte nicht wirklich entfliehen. Sie befindet sich überall. Sie wohnt den Wörtern inne, die sie wie in einem Marathonlauf ohne Ziellinie mittragen. Da kamen sie aus den Mündern der Blondinen. Präzise Wörter, kleine Nadeln, die Bedeutungen steckten. Ich lauschte allen, aber ich hörte immer noch kein Nazi. Von allen Seiten war ich von diesen Lauten umgeben, die Fähigkeit hatten, das Wort Nazi zu produzieren, natürlich im Original, mit richtiger Intonation und Zungenschlag.
Sie hatten dieses Wort in einen Abstellraum, auf den Speicher gesteckt, den sie nur betraten, wenn es sein musste, um dann die Schachtel zu öffnen und es lustlos herauszuziehen. Aber warum hängte ich mich mit aller Macht daran auf? Ich war auch schon eine Art Nazi. Bei der Arbeit hatten sie mich erst vor kurzem so genannt. Wieder diese Ironie. Hier durfte man es nicht sagen, während man im Hebräischen damit um sich wirft. Es entspannt im Blutkreislauf der Sprache zirkuliert. Jede Sprache hat schließlich ihren Klang, auch ohne, dass man ein Wort versteht. Er ist der Zugang zu Gefühlen oder Erinnerungen, bestimmten Bereichen im Gehirn. Deutsch hat den Ton von Befehlen, klingt mechanisch und zähnesplitternd, nach funkensprühender sprachlicher Schweißarbeit. Nichts Zartes, keine Liebe. Nicht umsonst sangen die deutschen Gruppen, die ich als Junge liebte, ausgerechnet auf Englisch. Sie ließen das Deutsch zu Hause.
Noch ein Auszug aus »Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen«, einer Anthologie mit Kurzgeschichten und Essays von deutschen und israelischen Autoren zum Jubiläumsjahr der diplomatischen Beziehungen, herausgegeben von Norbert Krohn und Amichai Shalev, erschienen bei S. Fischer. Deutsch-israelische Begegnungen gibt es seit einiger Zeit, vor allem auch in Deutschland und in Berlin. Berlin ist nicht nur ein Magnet für junge Menschen aus aller Welt, sondern besonders für junge Israelis, die sich nicht nur hier eine bessere Zukunft vorstellen, sondern die deutsche Hauptstadt auch einfach hip finden. So wie Juraj Feinberg, über den Ole Wessels im RBB berichtete.
Der Berliner Großmarkt in der Beusselstraße. Juraj Feinberg aus Israel schaut sich das Angebot an. Er möchte in Berlin-Schöneberg ein israelisches Restaurant eröffnen.
Produce of Israel. Frische Kräuter aus Israel. Genau wie ich. Kaktusfeigen. Das heißt bei uns Sabres. Und Israelis heißen auch Sabres bei uns, weil wir sind Stachling von draußen und ganz süß von drinnen.
Dieses ehemalige Bistro in der Fuggerstraße soll sein kleiner Gourmet-Tempel werden. Vor einem Jahr kam der ehemalige Tänzer Juraj nach Berlin. Er findet, dass es hier alles gibt, außer israelischer Küche mit arabischem Hintergrund. Also wurde der Gastronomie-Neuling selbst aktiv. Die strengen Regeln koscheren Kochens kann er aber nur eingeschränkt befolgen.
Die Produkte, die Koscherprodukte sind extrem teuer und dazu muss man eine Aufseher haben. Und für diese Größe von Restaurant noch eine Aufseher zu haben, ist schon schwer. So, wir werden keine unkoschere Tiere haben, keine Mischung von Fleisch und Milch, aber ja, Koscher-Style, Koscher-Light.
Früher war Juraj klassischer Balletttänzer, später Bekleidungshändler. Seit er 16 ist, zieht er durch die Welt. 8 Länder und 14 Städte in 15 Jahren. Darunter auch Leipzig und Stuttgart, wo er Tanz studierte. Ein aufregendes Leben. Der Blick weiter zurück ist für Juraj schmerzhaft. Sein Vater musste sich als Kind in Litauen 4 Jahre lang in einem finsteren Kellerraum verstecken, vor den Deutschen.
Es gab keinen einzigen Tag in meinem Leben, dass ich nicht über den Holocaust zumindest einen Flashback gehabt habe. Aber das passiert nicht nur in Berlin, das passiert in meinen Gedanken, in meinem Kopf. Das hat weniger mit dem Standort zu tun, als mit meinen Verknüpfungen im Gehirn und mit meinen Erfahrungen und was ich gehört habe, muss nicht die Stolpersteine sein oder sowas.
Juraj Feinberg bei der Generalprobe. In 3 Tagen eröffnet sein Restaurant. Heute hat er Freunde eingeladen. Alle Abläufe müssen stimmen. Es gibt gegrillten Fisch, gegrilltes Fleisch, Gemüse und vor allem viel Hummus. Dazu koscheren Wein aus Israel. Hier möchte Juraj jetzt Wurzeln schlagen.
Ich war schon sehr viele Jahre nicht mehr in Israel und ich bin eigentlich auch dort fremd. Oder sogar mehr fremd als hier. Hier kenne ich viel mehr Leute von der Schulzeit und Kollegen als in Israel mittlerweile so geworden. Mein Lebensplatz ist hier jetzt.
meine Territorium. Meine Heimat ist ein bisschen umbetrieben, aber ja, meine Heim, mein Zuhause.
Ob man auf der Flucht vor steigenden Mieten in Berlin so ganz richtig ist, werden sich viele fragen. Aber für viele junge Israelis bietet trotz allem das Ausland offensichtlich eine sehr attraktive Perspektive und das trotz boomender Wirtschaft im eigenen Land. Sprechen wir noch einmal über die Perspektive in Israel nach der morgigen Wahl. Kerstin Müller, Direktorin des Israel-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Frohmann.
Das Wirtschaftswachstum ist im letzten Quartal auf 7,2% hochgeschnellt. Das klingt ja schon fast chinesisch. Es gibt eine sinkende Arbeitslosigkeit oder Netanyahu spricht sogar von Vollbeschäftigung. Trotzdem gibt es viel Kritik an seinem Kurs. Sind die Leute der Netanyahu gar nicht dankbar für seine Politik?
Nun, das Problem an diesem Wirtschaftswachstum ist, dass nur eine ganz kleine Schicht davon profitiert. Und also so ist eine kleine Schicht ganz, ganz reiche, ja, und die Mittelschicht, wenn sie denn davon profitiert, wird das alles aufgefressen durch überteuerte Lebensmittelpreise. Also die Kosten für das normale Leben sind extrem hoch, einschließlich der Mieten. Im Verhältnis dafür sind die Gehälter immer noch sehr niedrig, um hier eine Zahl zu nennen, im Schnitt. Also das ist nicht die offizielle Statistik, aber die jeder kennt. Im Schnitt verdient jemand, der voll beschäftigt ist, 5.000 Schekel. Das sind 1.000 Euro für eine volle Stelle. Davon geht mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr, an Miete weg, wenn sie in so einem Großraum wie Tel Aviv, Jerusalem, gar nicht zu reden, leben. Und das geht vielen sehr auf die Nerven. Und deshalb wird auch gesagt, wir brauchen eine Richtungsänderung von einer großen Mehrheit. Und dabei wird die Wirtschafts- und Sozialpolitik als erster Grund genannt.
Was glauben Sie denn, Frau Müller, wird die Wahl entscheiden letztendlich? Diese Unzufriedenheit, also auch der wirtschaftliche Aspekt, der soziale Aspekt oder vielleicht doch das Sicherheitsthema, auf dem Netanyahu immer rumreitet?
Nun, der Likud, Netanyahu, die Rechte, hat immer mit dem Sicherheitsthema die Wahlen gewonnen, obwohl es diese ökonomische Unzufriedenheit gerade der Mittelschichten schon seit vielen Jahren gibt. Das ist eben das Erstaunliche. Bei dieser Wahl hofft Mitte links, dass es anders sein wird. Also die neu gegründeten Zionisten, das zionistische Camp, eine Fusion aus der traditionellen Arbeiterpartei und den Liberalen um Livni, haben zum einen sehr stark auf dieses Thema gesetzt, aber nicht nur auf das. Und man hofft, dass ein Teil der Mitte mit diesem Thema rüberzuziehen ist. Aber ob es letztlich gelingt, weiß man nicht. Der Likud Netanyahu mit seiner Iran-Rede vor dem Kongress, nun, da war natürlich die Hauptabsicht, das Sicherheitsthema wieder ganz am Ende vom Wahlkampf auf die Agenda zu setzen und auch klar zu sagen, wir sind die Einzigen, die euch wirklich Sicherheit am Ende geben. Und man muss auch sehen, wenn das als Frage kommt, dann sagt nur eine Minderheit, dass man da Veränderungen erwartet und möchte. Also im sicherheitspolitischen Bereich sieht man wohl doch wieder eher die Rechte vorn, also dass die in der Lage ist. Das muss man abwarten. Es wird sehr knapp, es wird sehr spannend und schon das ist eine Nachricht, denn in allen Umfragen liegen bisher die Zionisten vor dem Likud 3 bis 4 Sitze. Und da wird dann eben spannend, wer vom Präsidenten den Auftrag erhält für eine Regierungsbildung.
Ist diese Wahl nicht möglicherweise aber auch ein Moment von Israel am Scheideweg? Wirklich, in welche Staatsform entwickelt sich Israel weiter? Also wird es ein demokratischer Staat mit Minderheitenrechten bleiben, noch stärker werden? Oder wird es eben eher in die religiös-nationalistische Richtung weitergehen, die Netanyahu ja seit Jahren betreibt?
Also in der Tat glaube ich, dass das eine Kernfrage ist, bei dem es um diese Wahlen geht. Daran ist ja auch meines Erachtens nicht nur vordergründig die letzte Regierung gescheitert am sogenannten Nation State Bill. Damit wollte die Rechte durchdefinieren, auch in Gesetzesform gießen, den jüdischen Staat und was es bedeutet, dieser jüdische Staat. Und da haben die Säkularen bis eben hin zu Livni, Yesh Atid gesagt, da machen wir nicht mehr mit, das ist nicht mehr unser Israel. Wir wollen das nicht national-religiös definieren. Das wäre in der Tat, das wäre ein entscheidender Schritt weg von dem ursprünglichen zionistisch-demokratischen Anspruch an Israel und der Idee von Israel hin zu einem national-religiösen Staat. wo es eben um noch stärkere Diskriminierung von Arabern geht oder der palästinensischen Bevölkerung, bis dahin, dass Israel Betenui sogar fordert, dass man die umsiedelt. Er hat einen Lieberman, der Außenminister, einen ganz rassistischen, extrem rassistischen Wahlkampf geführt. Und damit wäre auch verbunden das Ende der Zwei-Staaten-Lösung. Das muss einem klar sein, denn die Nationalreligiösen und der rechte Likud sagen, mit ihnen wird es keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Gerade heute hat Netanyahu vor den Wahlen nochmal gesagt, jetzt mit ihm wird es keine Zwei-Staaten-Lösung, keinen eigenständigen palästinensischen Staat geben. Also all das hängt da dran und das ist eigentlich die Kernfrage und das hat vielleicht auch nochmal so viele Wähler gerade aus der Mitte mobilisiert.
Kurz zum Schluss, also das, was Sie jetzt ansprechen, hat natürlich auch mit der Stabilitätsrolle oder der Rolle im Nahen Osten, die Israel dort spielt, zu tun. Aber auch auf dem internationalen Parkett hat Netanyahu ja kürzlich noch Porzellan zerschlagen, indem er vor dem US-Kongress über die Atompolitik Irans gesprochen hat, ohne mit dem Weißen Haus etwas abzustimmen. Glauben Sie, dass nach der Wahl, wir haben ja in dieser Sendung auch davon gesprochen, möglicherweise kommt eine große Koalition heraus, da eine Chance besteht für ein anderes Klima wieder?
Also besteht auf jeden Fall die Chance für einen Regierungswechsel. Die Wahl, man war seit vielen Jahren nicht mehr so nah dran. Viele sprechen von Rabins Zeiten, von den 90er Jahren. Es war hier eine Demonstration, auf der ich auch war, wo man die Stimmung, die Wechselstimmung wirklich auch spüren konnte. Und das war nicht nur das ganz linke Lager, auch viele von rechts aus dem eigenen Likud-Lager haben die Nase voll von Bibi. Also es gibt da eine wirkliche Wechselstimmung. Leider wird auch ein, wenn Herzog vorne liegt, also die Zionisten vorne liegen, werden sie Probleme haben, eine Regierung zu bilden. Und das Wahrscheinlichste wäre dann wahrscheinlich eine große Koalition. Aber immerhin, dann hätte man die Hoffnung, dass es zu einer Wiederaufnahme des Friedensvertrages kommt, nicht beerdigen. Herzog hat heute nochmal klar gesagt, er will eine Zwei-Staaten-Lösung, er will die Wiederaufnahme von Verhandlungen, er will einen Siedlungsstopp. Das würde er als vertrauensbildende Maßnahme sozusagen als ersten Schritt auch verkünden wollen. Das heißt, jetzt ganz am Ende traut man sich doch, dieses Thema auf die Agenda zu setzen, das bisher, muss man klar sagen, keine Rolle gespielt hat. Internationales Ansehen ist massiv beschädigt. Auch das ist etwas, was die Israelis umtreibt, gerade die Mittelschichten umtreibt. Eine Mehrheit sagt, wir sind hier beschädigt worden, unser Ansehen ist beschädigt worden und wollen hier einen Wechsel der Politik.
Perspektiven für Israel. Kerstin Müller, Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Morgen wird in Israel das Parlament gewählt. Nur eines scheint aber wirklich klar. Wer dann die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, kann noch nicht automatisch den nächsten Ministerpräsidenten stellen. Denn es wird Bündnisse brauchen, vielleicht sogar eine große Koalition, um eine regierungsfähige Mehrheit zu stellen. Und wirklich klar ist auch, wir sind morgen wieder für Sie da ab 18.05 Uhr. Aber natürlich auch jetzt gleich mit der Hörbar hier in hr2 Kultur nach den Nachrichten. Und wann immer Sie mögen, zum Nachhören unter hr2.de oder in der Wiederholung diese Sendung nochmal auf HR Info heute Abend ab 22.05 Uhr. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.